wenn ich gucke, in der dritten Liga, da sind so viele Traditionsvereine, die gerne mit uns tauschen würden. Das heißt, wir müssen uns versuchen, auch nach unten im Wettbewerb abzugrenzen. Und das funktioniert, so bin ich jedenfalls davon überzeugt, nur wenn wir einen Magdeburger Weg entwickeln, der von Zusammenhalt ausgeht, der davon ausgeht, zu verstehen, wir fahren hier mit dem Trabi DTM.
Einmal immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Einmal immer, der FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Holscher und schon mal vielen, vielen Dank für eure ersten Reaktionen auf unsere erste Folge. Hat uns sehr gefreut und auch für das Feedback. War super und wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann abonniert natürlich unseren Kanal. Da werdet ihr dann direkt über die neuesten Folgen informiert. Und jetzt, kurze Vorrede, dann geht es natürlich gleich weiter zu unserem Gast. Ich begrüße heute unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Niedung. Grüß dich, Matze.
Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, am besten gesagt, ja.
Bei uns ist es jetzt ja so eine besondere Situation. Wir nehmen vor dem Pokalspiel am Freitag bei den Kickers Offenbach auf. Das heißt, wir können jetzt noch nicht über das Ergebnis sprechen. Wenn die Folge rauskommt, dann ist das Ergebnis schon bekannt. Aber wir wollen natürlich ein bisschen zurückblicken. 9 Jahre ist es her. Der FCM, die Rückkehr in den Profifußball, der Sieg in der Relegation bei Kickers Offenbach im Rückspiel. Wie sind denn deine Erinnerungen an diesen historischen Moment?
Verrückt und unterschiedlich. Also, ja, natürlich total verrückt. Also, wir waren halt tatsächlich im Gästeblock. Damals auch noch eine sehr intensive Zeit in der Fanszene aktiv. Und also, ja, das war überschäumende Freude. Man hat plötzlich daran geglaubt und es war ja dann auch so, wir lagen dann erst zurück und haben dann das Spiel gedreht und in so einer Klarheit dann plötzlich, dass es klar war, relativ früh, okay, wir fahren ja als Aufsteiger nach Hause, wovon ich glaube vorher nicht so wirklich jemand geträumt hat. So, ja, man kannte das ja schon, so Magdeburg in entscheidenden Spielen nicht immer so erfolgreich. Und das war Wahnsinn. Und dann mit diesem Adrenalinschock von da unten wieder durch die Kasseler Berge zurückzufahren. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich der Fahrer war. Das war schon verrückt, ja.
Ja, eine besondere Zeit, an die sich natürlich auch die Spieler von damals sehr, sehr gerne erinnern. Viele von ihnen kommen jetzt auch gerade zu Wort. Viele von ihnen sagen, dass sie diese Momente niemals vergessen werden. Wie du es gerade gesagt hast, für dich gilt das, glaube ich, auch für ganz, ganz viele FCM-Fans, weil es eben wirklich ja so ein Ende einer langen Zeit im Amateurfußball war und einfach diese Rückkehr in den Profifußball. War es tatsächlich dieses Besondere auch aufgrund dessen, dass es in diesen zwei Spielen sich entschieden hat?
Das will ich gar nicht mal so sagen. Natürlich so eine Aufstiegsspiele, die haben schon eine besondere Dynamik und Dramatik und mal auf die andere Seite geguckt, tut es mir da tatsächlich auch noch heute leid. Ich war auch erst vor kurzem in Offenbach, dass sie das halt nie wieder irgendwo korrigieren konnten. Und natürlich, wenn man diese Spiele gewinnt, dann ist das ein Highlight und das vergisst man tatsächlich nie wieder. Auf der anderen Seite hätte ich es schön gefunden, dass die Mannschaft an sich schon belohnt worden wäre durch ihren ersten Platz, den sie belegt haben. Beide Mannschaften natürlich. Und das ist so ein bisschen das, was nachhängt. Aber natürlich für einen Clubfan war das ein entscheidender Tag. Und ich glaube, der nochmal toppt oder nochmal gleichrangig mit dem Aufstieg in die zweite Liga, dem ersten vor allem. Genau, aber also vom Gefühl her und so war das natürlich, man hat eine Schallmauer durchbrochen.
Ja, eigentlich Wahnsinn. Du sagst es gerade, beide haben ihre Staffel gewonnen, haben sich eigentlich ein Aufstiegsrecht, so wie man es im Sport oder im Fußball sieht, sich erworben. Danach gab es ja Jahr für Jahr auch immer wieder die Diskussion, Meister müssen aufsteigen. Diese Diskussionen werden seit Jahren oder wurden seit Jahren geführt. Zuletzt ist es ein bisschen leiser geworden. Umso trauriger eigentlich, dass es immer noch eine Relegation gibt mittlerweile, oder?
Ja, genau. Und jetzt ist ja die Relegation auch zu Ungunsten von drei kleineren Verbänden. Gerade in unserem ostdeutschen Fußball, wenn wir uns hier die NOFV-Oberliga angucken, wie viele Traditionsvereine da eigentlich mehr oder weniger sich gegenseitig die Punkte nehmen und dann halt offensichtlich auch nicht schaffen, im Relegationsspiel sich dann durchzusetzen. Das ist schon traurig. Und weshalb das verstummt, ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich finde nach wie vor, dass Meister aufsteigen müssen und gerade jetzt auch wieder wird das einem bewusst und ich glaube auch, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Zeichen sein, auch von den Magdeburgern, die mitfahren, eben auch immer dieses Wissen, okay, das war für Offenbach, war das ein schlechter Tag so.
Komplett richtig, leider, muss man sagen, in dem Fall, weil man gesehen hat, wie die Kreuzungen auch verlaufen können, weil eben die Kickers seitdem auch in der Regionalliga ja feststecken, muss man ehrlich sagen. Ja. Du hattest auch gesagt, du warst in der Fankurve, du warst in der aktiven Fanszene auch, bist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender. Für die, die dich noch nicht kennen, kannst du ein bisschen was über dich sagen und wie hat sich denn das entwickelt aus der aktiven Fanszene hin auf die höchste Funktionärsebene?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Erfolgsgeheimnis dieser Zeit, dass irgendwann mal die Fanszene versucht hat, den Kontakt zum Verein aufzubauen, diese Zusammenarbeit zu forcieren und zu sagen, okay, wir glauben fest daran, dass wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir uns besser werden und uns weiterentwickeln können. Damals fiel die Wahl dann halt auf mich, beziehungsweise ich hatte mich dann intern dann zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, ich würde das halt tun. Genau, und in dem Zuge bin ich dann halt in den Aufsichtsrat einfach gekommen. Und ich glaube, da gibt es ja so ein bisschen den Vorteil, dass ich halt nicht in so einer ganz großen Verantwortung im privaten Bereich stecke. Und konnte dann natürlich durch entsprechende Arbeit und durch entsprechenden Einsatz und Weiterentwicklungsideen, die ich halt einfach aufgrund der, ich sag mal, mir zur Verfügung stehenden Ressourcen einfach auch machen konnte, dann halt weiterentwickeln. Und dann gab es halt aus dem Aufsichtsrat die Idee, mich da vielleicht in eine verantwortlichere Position zu bringen oder davon zu überzeugt zu sein. Und so hat sich das entwickelt und dann über den Stellvertreter hin zum Vorsitzenden. Und das ist so ein bisschen die Vita. Und ich versuche dem immer gerecht zu werden und da auch die Kollegen und auch die anderen Gremienteilnehmer und die Geschäftsführung da nicht zu enttäuschen und da auch meinen Teil zu beizutragen, dass wir uns da weiterentwickeln und vor allem das, was jetzt in den letzten Jahren erkämpft wurde, halt auch behalten. Ja. Also genau.
Du sprichst die vergangenen Jahre auch an. Wie habt ihr im Gremium denn, im Aufsichtsrat ist es ja so, dass ihr die Aufsicht eben habt, aber wie habt ihr denn die sportliche und die wirtschaftliche Entwicklung des Clubs begleitet? Wie bewertest du sie?
Also ich glaube, dazu muss man vielleicht über den Tellerrand hinwegschauen. Wir sind ein Verein aus einer Region, die definitiv blau-weiß ist. Aber wir sind natürlich auch ein Verein aus einer Region, die jetzt nicht die wirtschaftsstärkste in der Region ist. Oder in der Bundesrepublik. Und ich glaube, diese Entwicklung, die wir genommen haben, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im sportlichen Bereich, die funktionierte halt nur, weil wir natürlich alle zusammenstehen und versuchen, das Beste daraus zu holen. Und das Zweite natürlich auch, einfach ganz viele Blau-Weiß-Verrückte haben. Also ob das hier die Partner sind, die hier wirklich ihr letztes Hemd geben, als auch die Fans, die uns ja durch die ganze Republik folgen und hier zu Hause vor allem immer regelmäßig eigentlich eine Festung draus machen. Und diese Basis hat dazu geführt, dass wir auf der einen Seite, ich sag mal, die wirtschaftlichen Grundlagen haben, da können wir nachher vielleicht nochmal dazu kommen. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, damit man das mal einordnen kann, wo wir sind. Und dann halt auf der anderen Seite diese sportliche Entwicklung, die es also geschafft hat, mit diesen, wenn wir es nachher im Vergleich mal sehen, doch sehr geringen Mitteln ein Konzept und eine Idee zu entwickeln, die dann eben uns trotzdem nicht in Nachteil bringt, sondern eben an bestimmten Positionen einfach in den Vorteil und dass wir dann trotzdem wettbewerbsfähig sind, da muss ich sagen, kann ich als Aufsichtsrat nur Chapeau sagen.
Viele fragen sich vielleicht auch, wenn sie auf den Aufsichtsrat blicken, wie war es denn, also wie dieses Gremium auch funktioniert, wie war es bei dir, wie hast du das Gremium vorher dir vorgestellt und wahrgenommen und wie war es dann, als du Teil dessen warst?
Also ich habe es mir schon sehr elitär vorgestellt. Ja, man weiß ja, das sind ja die Geschäftsführer von großen und mittelständischen Unternehmen. Und da muss man halt auch tatsächlich sagen, damals der Dr. Lutz Petermann, der hatte bei FM damals eine Villa. Und ich kann mich noch an meine erste Aufsichtsratssitzung erinnern, wo ich dann hinkam. Und man ist natürlich erstmal schüchtern. Und dann gab es da diese Villa, wo diese Aufsichtsratssitzung stattfand. Und dann wurde ich auch noch von einer jungen Dame empfangen, die mich dann in den Saal führte. Und das war schon so, verrückt. Aber das brach dann relativ schnell das Eis, weil dann Herr Dr. Petermann auch gesagt hat, Herr Jung, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie sind das Gremiumsmitglied. Setzen Sie sich hier gerne hin, nehmen Sie sich einen Platz, nehmen Sie sich was zu essen, was zu trinken. Fühlen Sie sich dazu aufgefordert, Ihren Input beizutragen. Und herzlich willkommen. Und das hat das dann so ein bisschen ja, ein bisschen erleichtert. Das war dann schon okay, das ist jetzt hier nicht so, ich werde hier in die Ecke gesetzt als Fanvertreter. Und dann mit peu à peu hat sich das dann halt auch so ein bisschen eingestellt, dass es dann für mich normal geworden ist. Aber ich kann das schon so nachvollziehen, so, das hat ein bisschen was von Aufsichtsrat und wie gesagt, in Verbindung mit der Villa war das schon eine sehr, sehr einprägende Erfahrung.
Das Wort Aufsicht ergibt sich natürlich dann schon daraus, welche Funktion, welche Aufgabe ihr dann auch in dem Gremium habt. Aber wie sieht das genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie laufen solche Sitzungen ab? Wie oft trefft ihr euch? Worüber entscheidet ihr? Und wie läuft auch der Austausch mit dem Präsidium auf?
Na, wir sind ja nicht nur vom e.V., das muss man halt immer wissen. Der e.V., der hat ja das Präsidium erstmal als oberste Instanz im e.V. nach der Mitgliederversammlung und uns eigentlich aber geschäftsführend tätig. Und wir sind halt auch Aufsichtsrat von der Spielbetriebs GmbH, da gibt es die beiden Geschäftsführer, Ottmar Schork und Martin Geistert. Und es ist so, dass wir praktisch die Aufsichtsratssitzung eigentlich so gestalten, dass wir beide meist hintereinander machen. Es gibt mal so Situationen, wo wir vielleicht bloß von einem Teil des Gesamtkonstruktes eine Aufsichtsratssitzung machen, weil es irgendwie, ich sag mal, wichtiger ist oder weil es auf einem anderen Bereich irgendwie keine Themen gibt oder was auch immer. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass wir uns dann erstmal Bericht erstatten lassen über die aktuelle finanzielle Lage, über neue Projekte, über neue Ideen und natürlich aber auch selber, ich sag mal, Input geben und mit Erfahrungen und mit Wissen versuchen halt auch zu sagen, okay, wir versuchen das weiter mitzuentwickeln und eben auch vielleicht den Rücken zu stärken, auch ein bisschen mutiger zu sein und eben Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel das Merchandise war damals zum Beispiel dieses zurückzuholen in den Verein, schon ein Input aus dem Aufsichtsrat, wenn man halt gesagt hat, okay, wir müssen halt gucken, wie können wir uns weiterentwickeln, wo sind Möglichkeiten und genauso.
Wie werden dann genau Entscheidungen getroffen? Weil es wird ja dann auch tatsächlich abgestimmt, glaube ich. Ist es genau das dann, wie Entscheidungen getroffen werden?
Genau, es muss abgestimmt werden. Das ist halt so, jedes Mitglied hat eine Stimme. Man muss ja wissen, in der Aufsichtsratssitzung muss eingeladen werden. In dieser Einladung muss eine Abstimmung schon drin stehen. Das ist alles ein bisschen rechtlich. Da gibt es auch wirklich Fallstricke. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Einladung der Beschluss noch nicht drin steht, dann ist es halt unwirksam, wenn wir dann abstimmen, weil zum Beispiel ein Aufsichtsratsmitglied vielleicht verhindert war und sich gar nicht darauf einstellen konnte oder was auch immer. Und das versuche ich halt auch durchzusetzen, dass es immer transparent ist, dass jedes Aufsichtsratsmitglied seine eigene Stimme auch wahrnehmen kann und das bitte auch tut. Weil auch wir leben von Diskussionen und von Weiterentwicklungen und nicht von einer sagt, wir machen das jetzt so, sondern es sollten halt alle ihre Kompetenz mit einbringen und das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und dann gibt es halt eine Abstimmung, dann gibt es ein Ergebnis wie in der Demokratie und dementsprechend wird dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Projekt freigegeben oder eine Idee freigegeben oder es wird der Wirtschaftsplan bestätigt oder es ist dann halt auch eine Ablehnung, da muss halt nachgearbeitet werden und wir müssen dann halt einen besseren Weg finden.
Und wie lange dauern solche Sitzungen, beziehungsweise finden die immer noch in Villen statt, oder?
Mittlerweile sind wir ein bisschen besser aufgestellt und wir haben die Aufsichtsratssitzung jetzt meist in der Geschäftsstelle, die sich ja auch vergrößert hat im letzten Jahr. Vorher war es dann halt tatsächlich so, dass wir teilweise bei Aufsichtsratskollegen eingeladen wurden. Das machen wir auch manchmal einfach, um auch einen anderen Raum zu haben, um nachzudenken. Ich würde sagen, was die Länge angeht, für den einen zu lang, für mich nicht. Aber es gab schon Ende, so um 1, 2, das gab es schon. Ja, wir versuchen es jetzt durch noch bessere Strukturen, bessere Vorbereitungen natürlich viel schneller zum Abschluss zu kommen.
Und ihr tagt ja mehrmals im Jahr. Wie ist so die Taktung angesetzt? Ich glaube, es gibt ja manchmal auch außerplanmäßige Sitzungen, je nachdem, was auch gerade los ist wahrscheinlich, oder?
Genau, also wir planen, ich versuche das so zu steuern, dass wir ungefähr 6-mal im Jahr pro SBG und pro Verein erstmal feste, ordentliche Sitzungen haben. Dann gibt es natürlich Zusammentreffen, wo jetzt zum Beispiel nur mal der Aufsichtsrat zusammensitzt, einfach weil man sagen, okay, wir müssen jetzt mal Gedanken frei austauschen können, ohne dass es jetzt irgendwie gleich was Verwerfliches irgendwo in irgendeine Richtung hat. Es gibt auch Sitzungen, wo man halt einfach sagt, wir kommen jetzt einfach mal so zusammen, wo dann kein Beschluss gefasst wird, sondern man diskutiert Themen oder man lässt mal ein paar Sachen Revue passieren. Aber so, dass die Taktungen sind halt 6-mal, das heißt 12 Aufsichtsratssitzungen in etwa.
Du warst vorher Stellvertreter, jetzt bist du Vorsitzender. Was hat sich für dich am ehesten verändert? Und auch da wieder so ähnlich, wie es ganz am Anfang war, welche Vorstellungen hattest du und wie ist es denn jetzt wirklich?
Ich glaube, vorher war ich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen rebellischer. weil ich tatsächlich nicht gesehen habe, was ein Aufsichtsratsvorsitzender tatsächlich dann im Hintergrund für Arbeit leistet. Es ist viel mehr Kommunikation. Ich bin jetzt halt auch dafür verantwortlich, die anderen Gremienmitglieder abzuholen, denen auch, ich sag mal, zwischen den Gremien mit der Geschäftsführung zu kommunizieren. Das ist natürlich ein enormer Mehraufwand. Und dann mit meinem Anspruch ist natürlich auch transparent zu gestalten und halt alle mitzunehmen, heißt mehr Kommunikation. Und das ist dann diametral auf jeden Fall extrem gestiegen.
Ja, was man sagen muss, es ist jeweils ein Ehrenamt. Wie viel Zeit wendet ihr, wie viel Zeit wendest du dann auch auf? Ich weiß ja selber, dass du eben einfach blau-weiß durch und durch bist und dass man das nicht einfach abstreifen kann, wie es vielleicht manchmal bei einem Kleidungsstück so ist. Also ich glaube, es treibt ja auch rum, oder?
Ich sag mal, ein Mensch, der mir ganz nahe steht, würde sagen, ich habe einen zweiten Vollzeitjob. Das ist, glaube ich, auch gefühlt so. Ich persönlich nehme das natürlich nicht so wahr, aber es gibt natürlich ganz viele Telefonate, die man führt. Ich fahre natürlich trotzdem zu allen Spielen und versuche halt auch nah dabei zu sein, Dinge zu betrachten, Eindrücke mitzunehmen, wie wir etwas verbessern können bei uns, wenn ich in einem anderen Stadion bin und so. Und so summiert sich das. Und das ist, also ich würde sagen, mit Muss zwischen 20 und 30 Stunden die Woche. Man würde mir wahrscheinlich widersprechen, weil es einfach noch mehr ist, weil man muss dann dazu wissen, dass mein Kopf halt auch die ganze Zeit zu den Themen rattert. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, so jetzt habe ich ja eine Einladung geschickt, sondern es geht immer Blick darauf und du kennst es ja, selbst wenn du irgendwas machst. Ab und zu melde ich mich dann und sage, das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut oder das fand ich top. Und das liegt halt einfach daran, dass ich das aufnehme, versuche zu verarbeiten und dann zu sagen, okay, vielleicht könnten wir es zukünftig anders oder genauso machen.
Ja, das Thema ist ja so ein bisschen Balance und Versuchen abzuschalten. Du hast gerade angedeutet, ich kenne das auch, ist schwer. Hast du trotzdem irgendwie so ein Mittel, was du mir und anderen vielleicht an die Hand geben kannst, wie das irgendwie geht? Oder ist es einfach, wie es ist, wenn man so ist?
Das Mittel suche ich nach wie vor. Ich muss tatsächlich sagen, vor 2 Jahren war es tatsächlich Fahrradfahren, wenn man sich da in den Tunnel reinfährt. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen. Da gab es verschiedene Gründe. Und ich glaube auch diese Zunahme von der Arbeit, das war wirklich mal was, wo ich abschalten konnte, aber derzeit ist das eigentlich nicht der Fall.
Schwierig, ja.
Okay. Es ist zum Leidwesen vieler schwieriger.
Es ist jetzt auch so eine Nachricht, die jetzt logischerweise von vielen dann auch aufgenommen wurde, war ja, dass Sonja Pierer jetzt in den Aufsichtsrat berufen wurde. Vielleicht kannst du es dann nochmal für alle Fans so erklären, wie dieser Prozess ablief und warum es jetzt dazu gekommen ist und welchen Mehrwert es auch mitbringen kann und soll.
Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Jetzt kommen wir wieder zu diesen Gedankenspielen, aber wir hatten ja durch die Mitgliederversammlung und auch durch eigentlich Klarheit bei uns schon in den Gremien vorher uns dazu entschieden, der Investorengeschichte in der DFL erstmal Nein zu sagen und zu sagen, okay, mit dem Mix sind wir nicht konform und haben das halt für uns durchdiskutiert. Meine Aufgabe als Aufsichtsrat ist natürlich trotzdem zu verstehen, warum gibt es denn Vereine, die das so vehement gefordert haben. Vereine, die selber eine große Fanszene haben, die trotzdem in diese Form gehen, die also eigentlich auch den internen Konflikt haben müssten. Und da hatte ich mich dann halt auch mit dem einen oder anderen Geschäftsführer von Bundesliga-Vereinen nochmal kurz geschlossen. Und die hatten mir halt klar zu geben, dass ihr Versuch halt damit bestand oder ein Grund dafür war, dass man halt Investoren aus Vereinen raushalten wollte. Man hat einen Investitionsbedarf und man hat gesagt, wenn man das über diese solidarische Ebene in der Liga macht, dann hält man halt Investoren aus Vereinen raus. Das ist erstmal, wenn man das erstmal hört, ist das schlüssig. Und dann ging es ja weiter, dass dann quasi nach diesem Scheitern und nach diesem Widerstand so ein bisschen wieder diese Frage aufgemacht wurde, Solidarität, erste, zweite Liga, Gelderverteilung und was auch immer. Und wir befinden uns derzeit in einer Phase, wo wir, wenn wir unsere Zahlen angucken, ganz unten sind. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Zahlen 2022-2023 zur Grundlage nehmen, die DFL auch veröffentlicht, die also jeder einblicken kann, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir in der zweiten Liga ein Verein sind mit den wenigsten Einnahmen und Erlösen. Und dann ist es natürlich für uns ein enorm hohes Risiko, wenn plötzlich wir mit Sachen konfrontiert werden, die in der Liga beschlossen werden. Ich mache jetzt mal das Beispiel, wir haben jetzt Torlinientechnik, das ist ein Beschluss und dann müssen wir das umsetzen. Andere Beispiele sind Rasenheizung in NRV-Bereich und sowas. Also da gibt es dann einen Beschluss, der ist relativ schnell gefallen, denn, und dann steht man da und hat halt diese Konsequenzen zu tragen. Und das sind natürlich Risiken, die ich als Aufsichtsrat mit betrachten muss. Das heißt, ich gucke als Aufsichtsrat nicht nur, wie ist denn jetzt eigentlich der Stand, sondern ich gucke, okay, wie müssen wir uns entwickeln oder was muss passieren, damit wir in der Zukunft auch noch leistungsfähig sind, wirtschaftlich unabhängig, damit wir eben nicht in irgendeine Bredouille geraten und plötzlich irgendwo Gelder herholen müssen, die wir selber nicht mehr aufbringen können. Dann ging es weiter, Ausschreibung der DFL, dass die so ein bisschen im Stocken ist, was die neuen TV-Gelder angeht. Wir hatten jetzt auch einen Ausfall von Zahlungen in der DFL. Und das sind alles Risiken, die, ich sage jetzt mal, ein größerer Verein 0, nichts beheben kann. Für uns ist halt jeder Euro, den wir irgendwie einnehmen, Gold wert. Und wir müssen aus dem Euro am besten zwei machen, damit wir überlegen können. Und dann gibt es für mich halt rote Linien. Und rote Linien sind die, wo ich versuche, das oder was ich versuche zu verhindern. Das heißt, ich versuche zu verhindern zum Beispiel, dass wir irgendwann mal in die Abhängigkeit kommen, irgendwie einen Investor ins Haus zu haben. Wenn man sich anguckt, die Geschichte von Investoren, immer da, wo das Geld knapp ist, wo nicht gut gewirtschaftet wird, wo man irgendwo was verpasst hat, steht dann der Investor, versucht natürlich dann durch einen Einstieg zu einem günstigen Preis auch mal die Rendite zu erzielen. Und das ist etwas, was ich vermeiden will. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht irgendwie dieses Risiko, was wir jetzt tragen, irgendwie auf unsere Mitglieder, auf unsere Sponsoren oder was auch immer umwälzen. Wir sind in einer Region, wo Sponsoren schon jetzt viel geben. Wir haben eine Wirtschaftskrise, es gab jetzt wieder neue Insolvenzzahlen. Das heißt, wir können halt auch nicht unsere Region irgendwie schröpfen und komplett ausnehmen. Und dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, ja, uns fehlt halt einfach, ich sag mal, die zweite oder dritte Etage an Sponsoren, die einfach nicht aus der Region kommen, die überregional sind. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt auch, um uns weiterzuentwickeln, um aus dem, was wir haben, das Beste rauszuholen, halt einfach auch, oder können wir halt auch noch neues Know-how haben, was einfach von draußen kommt, was drauf guckt, was frische Gedanken hat, was eben mal so ein bisschen von außen alles auseinanderbringt. Und dann hatten wir halt, hatte ich mit Frau Pira regelmäßig Kontakt, vor allem immer dann, wenn Spiele waren, dann, oh ja, wir führen wieder und so. Und mit diesem ganzen Potpourri kam dann halt einfach die Frage, ob man sich das vorstellen könnte, bei uns im Aufsichtsrat mit zu unterstützen und eben dieses Know-how mit reinzubringen, völlig unabhängig von der Position, vom Job, sondern einfach von der Vita her. Und eben auch, ich sag mal, diese Möglichkeit zu schaffen, dass wir überhaupt irgendwann mal in diese Ebene kommen, dass wir Partner und sowas finden, die sich mit unserem Verein, wie wir es identifizieren, die davon überzeugt sind, die diesen Verein cool finden und trotzdem halt uns unterstützen und nicht aus der Region kommen. Und das hat dann irgendwie gepasst und das war dann erstmal so eine Idee und Ideen, da sollte man drüber sprechen, dass es passiert und irgendwie waren davon alle, ja, oder zumindest viele überzeugt, sag ich mal so.
Genau, wir machen mal eine ganz kurze Pause aufgrund dessen, es ist sehr heiß und es sei dir ein Schluck Wasser gegönnt. Du hast es schon angedeutet, eine wichtige Entscheidung, auch ja eigentlich eine wichtige Botschaft, dass sich so eine Persönlichkeit wie Sonja Pira dann auch dazu bereit erklärt hat, weil es ist ja so gewesen, dass wir sie angefragt haben und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ja? Sowas funktioniert natürlich nur, wenn es eine Begeisterung auf beiden Seiten gibt. Und natürlich auch klar ist, okay, wie stellt man sich das denn vor? Und das hat halt irgendwie gepasst und natürlich gab es dann auch diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich bringe meine Freizeit und ich weiß nicht, ob da so viel vorhanden ist, aber diese Zeit dann noch mit einzubringen und zu sagen, ja, ich fand das irgendwie total cool, wie der 1. FC Magdeburg ist und zu sagen, okay, ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, das finde ich schon bemerkenswert.
Du hast gesagt, du hast auch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Ein bisschen was hast du schon angedeutet, was ja, glaube ich, ganz interessant ist. Du hattest den Wirtschaftsreport der DFL angesprochen, wo tatsächlich auch die Umsatzzahlen veröffentlicht werden. Und da waren tatsächlich, so hatte ich es auch in der Beobachtung gesehen, die Zahlen frappierend im Wettbewerb und im Vergleich. Lass uns gerne mal teilhaben, was du sonst noch so. Ich sehe eine kurze Umschreibung, weil wir ja kein Film, sondern ein Hörpodcast sind, logischerweise. Hier liegt ein Zettel mit einigen Formeln, könnte eigentlich auch einer Mathestunde entledigt sein, aber du weißt mit Sicherheit genau, was bedeutet, ja.
Zumindest als aufgeschrieben habe, genau. Nein, und zwar, es gibt im Wirtschaftsreport von der DFL, das ist ein wirklich ein ein PDF, das kann man sich jederzeit runterladen, vom Jahr 2024, was aber rückwirkend auf die Jahre, auf das Jahr 2022, 2023 guckt. Und es gibt natürlich auch die Wirtschaftskennzahlen der Vereine aus dem Jahr. Und da kann man sich einfach mal ein neutrales Bild machen, wo wir sind, was wir erreicht haben mit den Mitteln und was wir eigentlich, dass wir eigentlich eine leere Zitrone, also die schon dreimal ausgepresst wurde, trotzdem noch auspressen und das schaffen, uns trotzdem im sportlichen Wettbewerb zu halten. Ganz interessant, die Clustern zum Beispiel in diesem Wirtschaftsreport, das heißt, sie machen drei Cluster, Platz 1 bis 6, Platz 7 bis 12, glaube ich, und Platz 13 bis 18. Und da sind schon so ein paar Sachen, die erkenntlich sind. Also das erste Cluster zum Beispiel hat eine Bilanzsumme von 57 Millionen im Durchschnitt in der zweiten Liga. Das letzte Cluster hat einen Durchschnitt von, ich glaube, 36 Millionen. Und wenn man dann unsere Zahlen sieht, wir waren bei 25 Millionen. Das heißt, wir sind selbst in dem letzten Cluster noch unten. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, ist es halt auch so, dass wir die einzigen, die ungefähr auf dem gleichen Niveau waren, Regensburg war zu dem Zeitpunkt. Wenn man das dann halt sieht und sieht dann halt diese verschiedenen Unterschiede und man hat aber trotzdem so Ziele wie zum Beispiel, dass wir die Eintrittspreise stabil halten, damit halt der FCM für jeden auch irgendwie noch leistbar ist, dann haben wir halt das Gap, dass wir ja irgendwo müssen wir ja konkurrenzfähig werden. Und das mal zu erkennen und dass wir versuchen sukzessive wie so ein kleiner Hamster irgendwie mal in die Nähe zu kommen, dass wir zumindest, ich sag mal, Mittelfeld sind und dadurch eine Chance haben, dauerhaft in der zweiten Liga zu spielen. Das ist halt unsere Aufgabe derzeit. Und zu verstehen, dass wir da andere Wege gehen müssen. Wir können nicht eins zu eins eine Kopie von irgendjemand anderem sein, weil dafür hat der andere einfach zu viel Vorsprung. Das heißt, wir müssen gucken, wie schaffen wir es mit unseren Werten, mit unseren Zielen, mit dem, was uns ausmacht und mit kreativen Ideen, die vielleicht anders sind, als es andere tun, irgendwann mal dahin zu kommen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir versuchen, nach oben zu kommen, sondern wir haben natürlich auch nach unten eine Benchmark. Wenn ich gucke, in der dritten Liga, da sind so viele Traditionsvereine, die gerne mit uns tauschen würden. Das heißt, wir müssen uns versuchen, auch nach unten im Wettbewerb abzugrenzen. Und das funktioniert, so bin ich jedenfalls davon überzeugt, nur wenn wir einen Magdeburger Weg entwickeln, der von Zusammenhalt ausgeht, der davon ausgeht, zu verstehen, wir fahren hier mit dem Trabi DTM. So. Und das jedes Jahr. Und wir müssen halt gucken, wenn zum Beispiel so eine Einflüsse sind, wie TV-Gelder brechen weg. Es wird irgendwie umstrukturiert, wir kriegen nicht mehr die Erlöse aus den TV-Geldern oder was auch immer. Dann sind wir die da am meisten bluten prozentual. Und wir müssen irgendwo neue Wege finden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir neue Wege brauchen mit Partnern und Sponsoren, die genauso blau-weißes Blut mitbringen oder denen wir es vermittelt bekommen und die sich genau mit dem identifizieren, wie wir sind. So, und das ist so ein bisschen die Strategie.
Welche Wege können das genau sein? Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass klar Wirtschaftspartner Geld geben können, unterstützen können, auch natürlich diese blau-weiße DNA dann auch in sich tragen. Gibt es aus deiner Sicht auch alternative Wegmöglichkeiten, wie sie trotzdem dann auch partizipieren können und vielleicht sogar, sie gehen ja oft schon bis an die Schmerzgrenzen, wie du ja gesagt hast, finanziell gerade in unserer Region. Ne?
Sie gehen nicht nur an die Schmerzgrenzen und vor allem haben sie halt auch das verdammte Recht, dass wir mit den Geldern, die sie halt oder die jeder dem FCM zur Verfügung steht, ob er durch Trikotkauf ist, durch eine Eintrittskarte, durch Sponsorengelder, dass wir mit diesen Mitteln so gut wie möglich umgehen. Und vor allem auch die Chancen nutzen, dass wir das halt auch dauerhaft haben und dass es nicht eine Eintagsfliege bleibt. Und diese Aufgabe, versuchen wir uns zu stellen in den Gremien. Und natürlich machen wir uns nichts vor, man wird ein FCM-Fan oder ein Fußballverein-Fan, weil man emotional abgeholt ist. So. Das heißt, so wie ich zum FCM gekommen bin und damals zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht sportlich erfolgreich waren, zum Beispiel diese Fanszene, die mich halt willkommen heißen hat und die gesagt hat, du, das ist ja genau dein Platz, so hier bist du zu Hause. Das hat für mich das Blut und vor allem die Leidenschaft geweckt. Und diese Wege haben wir und das heißt, wir müssen natürlich ein klares, wer sind wir, irgendwie erarbeiten. Da arbeiten wir immer ein bisschen dran, so, es ist immer so, es ruckelt so ein bisschen, ja, dieses Thema schiebt man auch so ein bisschen weg, weil sich zu definieren, aber zu verstehen, dass Fußball und Leidenschaft ist immer Identifikation. Und das ist Identifikation mit dem, wie jemand ist. Ob das jetzt eine Person ist, Wobei ich glaube, dass eine Person jetzt beim Fußballbereich nicht so ist, aber zum Beispiel bei Boxern zum Beispiel. Ja, das ist die Person, das ist eher der, der so ein bisschen aufmüpfig ist, der Gentleman. Und bei uns ist es halt, wir müssen dieses Bild erarbeiten. Wer sind wir? Und ich finde, dass eigentlich dieses Bild, wir sind die, die eigentlich aus wenig versuchen, viel zu machen, die kreativ sind, die zusammenhalten. Ich mache mal das Beispiel mit den Investorengeschichte, wo unsere Fanszene klipp und klar sagt, wir haben uns gut und richtig und im Sinne dieses großen Konsens verhalten, wir werfen hier nicht Tennisbälle und schaden dem Verein. Und das ist halt dieser Punkt, wenn wir das durchziehen und wenn wir da dieses andere auch annehmen und leben und damit stolz umgehen, dann sind wir wieder auch für jene interessant, die sich genau damit identifizieren. Ich mache mal ein anderes Beispiel, wer ist ein ganz klares Bild von sich hat, ist Pauli. Da gehst du halt hin als Sponsor, weil du halt irgendwie Vielfalt und sowas ausdrücken willst und du identifizierst dich mit diesem Verein, weil der so ist, wie er ist. Oder ist er mal ein anderer Verein oder wir haben es jetzt in Berlin mit diesem neuen Switch und dieses wir sind Berlin, so wir sind Hertha und genau das brauchen wir, das müssen wir immer leben und das ist natürlich eine positive Ausstrahlung, die man da braucht und das ist halt wichtig.
Emotional berührt hatte ich, so wie ich sehe gerade, auch das neue Ausweichtrikot. Ich kann es kurz beschreiben. Also Matze sitzt hier im neuen aktuellen Ausweichtrikot, das eine besondere Bedeutung hat aufgrund dessen, und das führt vielleicht genau auch in diese Richtung, dass es die Magdeburger Farben beinhaltet. Zum einen, wie findest du das Trikot und was gefällt dir daran? Und ist es vielleicht genau die Richtung, die man eben auch einnehmen kann? Ich glaube, so das Thema Sportstadt Magdeburg spielt ja eine große Rolle. Insofern auch, wir hatten jetzt Lukas Mertens bei den Olympischen Spielen, dass man sich nicht nur gegenseitig gratuliert, sondern dass man auch wirklich im Austausch miteinander ist.
Genau, das ist der Punkt. Erstmal bin ich froh, dass das Trikot so ist. Man sieht halt auch einen Aufsichtsratsvorsitzenden hat nicht, ich sag mal, die komplette Entscheidung so weit. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Jahre lang gesagt, ich will endlich mal ein grün-rotes Trikot. Jetzt haben wir so einen Mittelweg und man sieht, das funktioniert. Aber ich finde genau das ist halt das, was wir ja auch ausstrahlen können. Dieser positive Bezug, dieses wir schaffen gemeinsam was so. Und jeder bezieht sich auch auf den anderen und nicht sich abgrenzen nach außen. Und einfach genau diesen Momentum und dieses Miteinander und diese Entwicklung und dieses Gönnen, das zieht halt an. Das ist halt attraktiv so und das führt dazu, dass ein Lukas Mertens bei uns auch im Stadion ist und sagt, nur blau-weiß in seinen Storys und auf der anderen Seite, dass halt auch andere von außen sagen, das ist attraktiv so und da will ich ein Teil davon sein, ich will mich da irgendwie mit weiterentwickeln oder wie auch immer.
Ja, da gab es, kommt tatsächlich gerade schon wieder ein bisschen Gänsehaut auf, diesen ARD-Bericht, also da wurde dann dieses Grußvideo der Mannschaft eingespielt und ich habe zum Beispiel hab das so erlebt, ich habe mir gerade die Olympia-Berichterstattung angeguckt, wusste nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt dann genau zu dieser Zeit kommt und ich kannte ja logischerweise das Video, aber was dann der Fall war, was die Gänsehaut jetzt auch gerade beherrscht war dann oder bewirkt, war tatsächlich die Reaktion von Lukas Mertens. Also sie haben ihn dann ja auch eingeblendet, während dieses Video gespielt wurde und er war total bewegt und konnte es kaum umschreiben, was ihm das bedeutet. Und das als Olympiasieger, das in der Symbiose ist doch einfach was Wunderbares, habe ich mir wirklich so gedacht, weil genau das ist es, das macht es ja auch irgendwo aus, ja, weil er auch so super authentisch einfach nach Worten gerungen hat in diesem Moment, weil er total baff war. Ja,
ja und es hat ja auch was Großherziges und ich finde das halt, das sollte immer auch unser Maßstab sein, dass wir das halt auch anderen gönnen und dass wir uns da einfach auch mitfreuen können. Und ich glaube halt auch einfach, dass wir uns da als FCM auch nochmal viel mehr einbringen können. Weil man muss tatsächlich sagen, wir haben ganz viele SCM-Spitzenleute. Es gibt eine gemeinsame Geschichte mit dem SC Magdeburg. Und ich finde, dass man halt auch mal überlegen könnte, ob man nicht die Bühne, die der Fußball genießt, halt auch ab und zu mal dafür einfach nutzen kann, unabhängig von Titeln. Sondern einfach mal zu zeigen, es gibt ja noch andere Sportler, die bei viel weniger, ich sag mal, Erlösen, die sie erzielen können mit ihrem Sport, viel krassere, ich sag mal, Lukas Mertens, wenn er in 2 Sekunden zu spät ins Wasser springt, das sind 2 Sekunden. Dann ist das Ganze, dann sind die letzten 4 Jahre einfach kaputt. So. Also das ist das, was das für eine Leistung ist, was wir versuchen im Fußball mit Perfektion hinzubekommen, das ist da die Lebensgrundlage für die 4 Jahre. Und da auch vielleicht mehr unsere Bühne noch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ihr habt genauso die Anerkennung oder auch mal über den Tellerrand zu gucken, gibt es nicht nur in dem Bereich vielleicht Sachen, die man einfach, wo wir sagen können, das ist unsere Region, dafür machen auch wir uns stark und unterstützen das. Und das ist zum Beispiel so ein Weg, den wir noch zukünftig gehen könnten und vielleicht noch mehr ausbauen.
Jetzt ist auch so, dass die Frauenabteilung bei uns, des Magdeburger FFC, auch verschmolzen wurde, integriert wurde bei uns im Verein. Wie hast du diesen Schritt gesehen? Weil da wurde ja viel auch drüber gesprochen und auch oft betont, dass es eben weitaus mehr als eine Pflichterfüllung ist, sondern dass es eben wichtig ist, dass sie auch wirklich gleichwertig, so gut es geht, dann natürlich von Beginn an Teil des 1. FC Magdeburg sein sollen und auch da, wir nehmen ja wieder jetzt vor dem DFB-Pokalspiel auch der Frauen auf, eben aber auch die Möglichkeit gegeben wird, dass sie dann natürlich auch gleichberechtigt zu den Männern auch im Stadion spielen können, im Pokal zum Beispiel gegen den HSV.
Na, für mich ist das ganz wichtig. Erstmal geht es darum, erstmal sind wir der erste Fußballclub Magdeburg und Fußball ist erstmal geschlechterunabhängig. Das war bei uns nicht Geschichte, ist jetzt aber Teil der Geschichte und ich finde das sehr gut, dass wir uns da weiterentwickeln und sagen, Fußball ist nicht ein reiner Männersport, sondern es ist halt jedem soll jetzt offen stehen und ich glaube, das gehört einfach dazu, so wie es Handball auch für Frauen und Männer gibt, bei uns jetzt leider nicht mehr, das gab es früher mal. Und diese Entwicklung, die ist notwendig, die ist auch notwendig, um sich weiterzuentwickeln, um auch wieder neuen Input zu bekommen und ich glaube halt, dass eigentlich jeder, und wir reden ja immer von dem Verein, ja, dass jeder, der dieses Wappen trägt und sich für dieses Wappen aufopfert und seine Zeit dafür zur Verfügung stellt und versucht im Wettkampf zum Beispiel unsere Farben zu vertreten, ein Anrecht darauf hat, den gleichen Respekt zu bekommen, wie, ich sag jetzt mal, unsere erste Männermannschaft. Und das, wir sehen es jetzt an den Verkaufszahlen von den Tickets. Das muss sich erst etablieren. Da sind wir aber auch gefordert als Verein, das viel mehr noch zu unterstützen und nicht zu gucken, okay, dass das so eine Nische bleibt, sondern da selbstbewusst zu sein und zu sagen, wir haben uns für diesen Weg entschieden und wir werden diesen Weg auch unterstützen. Und das gehört für mich als Aufsichtsratsvorsitzender. Ich bin nicht Aufsichtsratsvorsitzender bloß der SBG, wo die Profimannschaft ist, sondern des Gesamtvereins. Und auch die Frauenmannschaft hat das Recht, dass wir uns genauso für sie einsetzen als Mitglieder wie für jeden anderen so.
Du hast ja schon betont, als Fanvertreter im Aufsichtsrat auch sind dir logischerweise Fanbelange besonders wichtig. Was ist da aktuell so das, was dich umtreibt?
Wir unterstützen zum Beispiel bei einer Pyrotechnik-Kampagne, wo verschiedene Vereine versuchen zu unterstützen. Wir sind da ja relativ offen schon seit einiger Zeit und versuchen da, ich sag mal, einen Weg zu finden, der für alle tragbar ist, aber trotzdem, ich sag mal, weniger ja, so repressiv ist, wie er jetzt ist. Da unterstützen wir. Es gibt verschiedene andere Themen. Wir stehen immer in der Kommunikation. Es gibt verschiedene Kommunikationskanäle, ob das jetzt beim Merchandise ist, womit unterstützt wird und das offen zu halten und da die Chancen zu bieten. Das ist meine Aufgabe, wobei ich sagen muss, heutzutage kann ich nicht mehr der 100%ige Fanvertreter sein, weil ich halt einfach mit dem Aufsichtsratsamt auch einfach Aufgaben habe, die manchmal diametral zu dem stehen, also die einfach auch manchmal im Widerspruch stehen. Das ist schwierig und das ist für mich eine extreme Beschäftigung, das versuchen zu etablieren. Aber natürlich sind diese Themen immer wieder ja, grundlegend. Und wie gesagt, zum Beispiel zu sagen, nee, wir erhöhen Zuschauerpreise nicht. Das ist halt genau das, was halt eben Grundlage ist, dass wir gucken, okay, wir versuchen es erstmal anders auszugleichen und ein solidarisches Miteinander zu haben, bevor wir hier, ich sag mal, die einfachste Lösung machen und sagen, jetzt zahlt jeder 10 Euro mehr und wer nicht will, der kommt halt nicht.
Ist ja auch so, dass du dich relativ viel und oft auch mit anderen Vertretern und auch Funktionären anderer Vereine auch unterhältst, bist ja auch immer mal wieder in anderen Stadien zu Gast, um dich auch auszutauschen. Wie sieht das so aus? Wie knüpfst du Kontakte? Wie häufig schaffst du es denn auch? Und mit wem war es vielleicht oder ist es besonders interessant gewesen bisher?
Also natürlich ist erstmal der Austausch ist mal die einfachste, ich sag mal, Barriere oder die einfachste Möglichkeit, diese Barriere zu überspringen, dieses Austausch, ist natürlich immer diese Fan-Nähe. Da gibt es einige Vereine, die, sagen wir mal, Vertreter aus der Fanszene in den Vereinen haben. Und das ist schon mal ein guter Anknüpfungspunkt. Und wir hatten zum Beispiel den Vorstand von Zwickau hier zu Gast oder von Hannover 96 auf meinem Betreiben und wie auch immer. Oder wir waren zum Beispiel ich war eingeladen beim Hamburger Sportverein, saß da mit dem Aufsichtsratskollegen zusammen, Hertha BSC mit Kai Bernstein. Und meine Aufgabe ist es, auf der einen Seite zu helfen, vielleicht, wo ich helfen kann, vielleicht auch mit Erfahrung. Ich habe halt auch schon 9 Jahre Erfahrung. Ich kenne die Fallstricke, ich kenne die Probleme, ich verstehe halt auch Probleme, die vielleicht der Aufsichtsratskollege in Dresden hat, weil es dann eben vielleicht auch zu diesem Gap kommt, ja, das ist jetzt nicht das, was ich irgendwie der Fanszene irgendwie jetzt mit Rosen irgendwie ausbreiten kann. Und genauso erhoffe ich mir natürlich auch andere Sichtweisen zu bekommen, darüber nachdenken zu können, gucken, ist das jetzt für uns relevant oder ist das für uns nicht relevant, kann uns das nach vorne bringen, können wir uns da weiterentwickeln mit vielleicht den Sichtweisen oder den Hinweisen. Und das ist halt meine Aufgabe. Ich will den FCM stabil und wenn es geht, weiterentwickeln.
Du hast gerade gesagt, seit 9 Jahren auch in der Funktion, also wirklich etliche Jahre, in denen du auch etliche Erfahrungen und Begegnungen hattest. Gibt es so, wenn du so zurückblickst, so was ganz Prägendes, wo du sagst, daran erinnerst du dich immer wieder dran zurück, wo du sagst, Mensch, das war jetzt schon einprägsam, das war besonders, in welche Richtung auch immer?
Das Einprägsamste war halt tatsächlich ein Anruf bei einem Top-Manager aus der Bundesliga, die damit überhaupt nicht gerechnet haben und derjenige war dann halt total verwundert, dass ich auch noch so gut informiert war. Und dann halt dieses, dass ich da so offen und wissbegierig halt verstehen wollte, obwohl er ja wusste, okay, wir kommen aus Magdeburg. Ich wollte halt verstehen, wieso er sich für Investoren in der DFL stark macht und das aber offen, nicht urteilsfrei und wollte ihn nicht überzeugen. Und ich glaube, das war so ein mitzubekommen, okay, das war schon ein bisschen komisch. Und die zweite Geschichte war bei der letzten DFL-Veranstaltung, wo ich ja dann auch unsere Mitglieder vertreten habe, was die Stimme anging, mitzuerleben, dass da eigentlich schon sehr gut wussten, wer ich da bin und wahrscheinlich auch den Kontext kannten. Das war schon sehr beeindruckend, dass das offensichtlich nicht ganz unterm Radar lief.
Was ich ziemlich cool finde, wenn jetzt Auswärtsspiele zum Beispiel anstehen, ist es so, dass du natürlich manchmal logischerweise auch auf der Haupttribüne oder auch in den VIP-Räumen unterwegs bist, aber eben auch sehr oft in den Fankurven. Ist es genau diese Balance, die du auch brauchst, weil man dann beide Ämter, sag ich mal, miteinander verbinden kann? Also das Amt logischerweise als Fanvertreter, als einfach FCM-Fan auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht dann wirklich natürlich auch das Repräsentative, das Wichtige, den Austausch auf der geschäftlicheren Ebene?
Also den Grund, warum ich in die Fankurve fahre, ist natürlich, das ist halt mein Zuhause. Und da fühle ich mich wohl. Das Problem ist, dass ich heute nicht mehr Fußball gucken kann wie früher. Also ich stand in Kaiserslautern bei dem 4:1. Um mich drumherum war tatsächlich dann irgendwann schon 3 Meter mehr keiner. Ich stehe dann da halt an der Mauer wie so ein Häufchen Elend und ich betrachte halt alles so. Und ich bin nicht mehr in dem Stimmungsmodus oder dass mir irgendwas anderes, sondern der Fokus ist halt auf dem, was passiert. Da muss ich irgendwo, gibt es irgendwas, was irgendwie komisch ist oder was auch immer. Das heißt, ich bin da total gerne, aber eigentlich stehe ich so unter Strom, dass ich das überhaupt nicht mehr so genießen kann, wie es früher halt mal war, so mit dieser Leistigkeit. Und der andere Bereich ist natürlich dann eben auch mal zu sagen, jetzt zum Beispiel in Offenbach oder so, ich will ja auch verstehen, hatte ich denn zum Beispiel auch ein Treffen mit dem Aufsichtsrat aus Offenbach, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, ich will halt verstehen, wie ist das bei euch so, wie fühlt sich das bei euch an, ich will auch ein bisschen korrigieren, wir sind halt immer in unserem eigenen Saft und manchmal ist es so, man denkt, hier ist alles total schlecht. Und manchmal denkt man, oh, jetzt sind wir die größten der Welt, aber da ist schon die Außenwahrnehmung wahrscheinlich die beste. Und das ist für mich halt genauso wichtig, weil, wie gesagt, wir wollen halt nach vorne kommen. Und wenn wir uns immer im Kreis drehen und ich sage, na, das war bis gestern alles toll, dann werden wir wahrscheinlich nicht den nächsten Schritt gehen können.
Wie emotional jubelst du dann auf der Tribüne, gerade auch auswärts, wenn jetzt um dich herum vielleicht die Gesichter dann auch ein bisschen nach unten gehen und du dir ja auch denken kannst, was es vielleicht für einen Gegner bedeutet? Ist es dann einfach eine Emotion, die man auch dem gegnerischen Fan oder dem gegnerischen Funktionär auch zugestehen muss und deshalb das auch selber so macht? Oder ist da ein bisschen Contenance bei dir angesagt?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich natürlich oft hier durch die Fanszene halt natürlich auch einen gewissen Respekt gelernt habe und ich zum Beispiel mich auf die Gästetribüne nicht in einem FCM-Trikot stelle, sondern es ist für mich halt einfach eine Frage des Respektes, dass ich mich da vernünftig verhalte, weil ich weiß, es ist emotional. Das Einzige Mal, wo es mal wirklich emotional war, war bei diesem legendären Auswärtsspiel in Hamburg, wo halt einfach, ich glaube 3-1 oder so haben wir dann geführt. Das war, und da war das, das war schon grenzwertig. Also ich habe da ganz viele böse Blicke bekommen und auch einige haben sich dann irgendwie gefühlt 5 Minuten umgedreht. Mein Glück war es, glaube ich, dann einfach meine körperliche Statur, dass ich dann, ich sag mal, dass das dann irgendwie in der Halbzeitpause nicht irgendwie anders lief. Aber daraus lernt man natürlich und ich versuche mich schon immer als Gast eben auch entsprechend zu präsentieren. Und ich bin ja auch froh, dass sie mich da überhaupt in diesen bei sich aufnehmen. Und wie gesagt, mir geht es ja eher darum, Kommunikation, Unterstützung, vielleicht auch Eindrücke, auch vielleicht gleiche Punkte zu finden, wo kann man sich vielleicht gemeinsam unterstützen und so.
Wir sind ja mit der Relegation Offenbach eingestiegen. Wenn du so zurückblickst, das emotionalste Spiel, das du je besucht hast, das FCM, ist das ganz vorne dabei? Gibt es da andere Spiele, die dich persönlich mitgenommen haben? HSV hast du gerade auch nochmal erwähnt, aber für dich persönlich, wenn du so zurückblickst, du hast ja schon noch ein paar Jahre mehr auch schon mitbegleitet.
Ja, das ist natürlich Offenbach klar die Nummer 1. Ja. So, und dann überlege ich mal, das erste Spiel Rostock nach der Ewigkeit, das war auch ganz schön emotional. Ja, Dresden war auch emotional. Damals, ja, das würde ich jetzt so, aber Offenbach ist das schon die Nummer 1, also ist das schon, das war eine Ekstase.
Viele Fans und auch tatsächlich viele Gäste schwärmen ja auch immer von der Heimspielatmosphäre bei uns jetzt hier vor Ort. Wie ist es bei dir immer wieder aufs Neue, wenn du eben kurz vor dem Anpfiff, 10 Minuten vor dem Anpfiff, sag ich mal, rausgehst, das miterlebst, das aufsaugst?
Das Schlimme ist, wenn es perfekt läuft immer und unsere Fanszene, die ist ja schon seit Jahren auf einem hohen Niveau, dann wird das zu so einer Normalität. Das ist halt so ein bisschen wie auch bei uns jetzt schon zweite Liga Normalität ist. Ja, so das, diese Erwartungshaltung. Und natürlich freue ich mich und das ist halt mein FCM so und oder unsere FCM, aber halt auch meine Leidenschaft, mein das, wofür ich das tue. Und wenn ich dann da sitze, dann sauge ich das halt auf und dann merke ich halt auch die Unterschiede. Heute läuft es richtig gut und heute ist es vielleicht, naja, ich sag jetzt mal ein normaler FCM-Fan-Auftritt und das kriege ich schon mit. Ja.
Wir kommen dann abschließend auch nochmal zur Kurzpassrunde. 5 Fragen an dich. Die Fragen sind für alle Hörer aus der ersten Folge schon bekannt, aber die Antworten könnten möglicherweise anders aussehen. Die erste Frage, welches versteckte Talent hast du?
Ich kann malen.
Hast du einen besonderen Stil und machst du es nur für dich oder durften es auch schon andere sehen?
Ab und zu dürfen das auch andere sehen.
Dann, welche Schlagzeile möchtest du mal gerne über dich lesen?
Über mich? Über mich nicht. Meine Schlagzeile ist, der erste FC Magdeburg spielt international. Und das nicht im Testspiel.
Das ist stark. Dein Lieblingsstadion neben und nach der Effnet Arena?
Ich sage nicht Stadion, aber also Stadion Regensburg, aber das liegt an Regensburg.
Gute diplomatische Antwort. Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Ja, die Elbe. Das habe ich, ich war ja mal 2 Jahre weg. Und vorher, so als Magdeburger, das ist wieder dieses, was man hat, das lernt man irgendwie, oder da vergisst man das zu schätzen. Und die war vorher nie so präsent, aber als ich in diesen 2 Jahren weg war, immer zu dieser Elbe gekommen bin, das war wie so ein Magnet. Das war, also die war auf einmal total bewusst und ist ein richtig toller Platz.
Gibt es da so einen besonderen Platz an der Elbe oder ist es die Elbe als solche für dich?
Die Elbe als solche und wir haben ja dieses Glück, dass sie halt auch an ganz vielen Stellen noch total naturbelassen ist und auch so alles, was drumherum ist, die Ehle und so, wenn man da mal so ein bisschen die Ehle lang spaziert und das ist schon schön, ja.
Eine abschließende Frage. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen, wenn du die Wahl hättest, diese LED-Wand gestalten zu können?
Ganz viele glückliche Menschen, die sich im Arm liegen. Und von mir aus alle mit unterschiedlichen Magdeburg-Schals, ob SC Magdeburg, FC Magdeburg, irgendwelche Sachen, die für Magdeburg aus oder bekannt sind und halt einfach dieses Wir-Gefühl positiv belegen und diese Stadt irgendwie nach vorne bringen mit ihrem Positivismus.
Das ist eine schöne Liebeserklärung an Magdeburg und die Sportstadt Magdeburg. Matze, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich natürlich dann auch wieder erneut. Wir alle freuen uns natürlich auf das Feedback von euch. In der nächsten Folge wird es das erste Mal sein, dass dann auch ein Spieler zu Gast sein wird. Lasst euch überraschen und wie immer gehören natürlich die Schlussworte dem Gast. Matze, du hast das Wort.
Wir wollen mehr Mitglieder haben. Das ist ganz wichtig. Da sollten wir nochmal darauf hinweisen. Es ist ganz wichtig für unsere Weiterentwicklung und bei diesen ganzen Zahlen, die wir haben und diesen Abhängigkeiten und Unklarheiten, Mitglied zu sein, ist nicht nur was für sich selbst, sondern man tut damit ganz viel für unseren Verein. Ihr unterstützt die Jugend damit, ihr bringt junge Talente mit raus, wir können uns auch da weiterentwickeln. Und klar, ihr habt auch ein paar Vorteile, aber guckt mal, vielleicht ist denn der Mitgliedsantrag mal als Geschenk möglich für einen guten Freund oder was auch immer. Das ist mir nochmal wichtig, weil das ist die Stärke unseres Vereins, viele Mitglieder und gute Mitglieder.
Danke dir vielmals, Matze.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.